Ja, geliebte Geschwister, ich bringe euch herzliche Grüße aus der Gemeinde in Frankfurt und ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein. Das sage ich nicht nur so, sondern von Herzen freue ich mich, euch zu sehen, mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich möchte euch heute Morgen gerne ermutigen durch ein Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 2. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 2. Timotheus. Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam die Verse 3 bis 6. Danke dir. Die Verse 3 bis 6 in 2. Timotheus, Kapitel 2. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienst leistet, verwickelt sich selbst in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihm angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe dann gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, du bist der ewige Gott, der Schöpfer der Enden der Erde. Du ermüdest nicht und ermattest nicht. Aber du gibst den Müden Kraft und den Unmächtigen, denen mehrst du die Stärken. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf dich harren, Herr, die auf dich hoffen, die gewinnen neue Kraft. Und so, Herr, bitten wir dich, unser großer und herrlicher Gott, dass du uns jetzt neue Kraft schenkst. Stärke uns, wenn wir auf dein Wort hören, Herr, dass wir mit neuem Mut und mit neuer Kraft für dich leben, weil du es wert bist. Herr, segne uns um Jesu Willen. Amen. Amen. Also wenn du ein Mensch bist, so wie ich, dann kennst du solche Tage, wo du sehr, sehr müde bist. Also ich meine nicht bloß irgendwie körperlich erschöpft, sondern auch geistlich. Wo du in der Gefahr stehst, zu straucheln und zu stürzen und zu ermatten. Wo du selbst sagst, ich habe keine Kraft mehr. Wo du den Mut verlierst und eigentlich am liebsten aufgeben würdest. Und das kann ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens betreffen. Vielleicht bist du im Grunde glücklich verheiratet, aber vieles läuft so, so schwer. Und du möchtest gerne Gott die Ehre geben, aber oft kannst du nicht mehr. Oder du sagst, du bist hilflos überfordert mit deinen Kindern. Du liebst sie und du willst sie zur Ehre Gottes erziehen, aber oft bist du an der Grenze deiner Kraft und deiner Nerven. Vielleicht bist du aber auch alleinstehend und du kämpfst darum, Freude zu bewahren und Gott zu ehren, aber die Einsamkeit überwältigt dich manchmal und du kannst ganz oft nicht mehr. Vielleicht bist du auch in der Gemeinde jemand, der fleißig mitarbeitet, aber in der Gemeinde gibt es so manche Herausforderung, was so kräftezehrend ist. Vielleicht manche Beziehungen, die du hast in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, die so schwierig und so verletzend und so enttäuschend sind. Du weißt doch am besten, in welche Situation der Herr dich schon hineingestellt hat und in welcher schwierigen Situation du dich vielleicht gerade befindest, wo du so manches Mal zum Himmel aufschaust und einfach zum Herrn sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bekenne euch frei und offen, dass es solche schweren Tage in meinem Leben gibt, so manche schwierige Stunde, wo mir gerade mein Dienst so eine große Last zu sein scheint, dass ich am liebsten fliehen möchte. Stunden der Schwachheit, wo ich aufgeben möchte. Und da ist mir dieses Bibelwort aus 2. Timotheus 2, das ich eingangs gelesen habe, eine Ermutigung und ich hoffe, es ermutigt auch dich. Weißt du, Timotheus, der war in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Situation. Er war in Ephesus, weil dort Chaos herrschte. Die Gemeinde hatte heftige Kämpfe gerade hinter sich gebracht, aber der Krieg war eigentlich noch nicht vorbei. Timotheus sollte all das wieder in Ordnung bringen. Kämpfen für die Reinheit der Lehre, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Er hatte viele Gegner, Widersacher, Kritiker, sogar Verfolger. So viel lief schief und so viele sind abgefallen und Irrlehrer bedrohten die Gemeinde. Es ging hart auf hart und Timotheus musste durch viel Bedrängnis gehen. Und wenn das nicht genug wäre, ja, da sitzt sein geliebtes Vorbild Paulus im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Paulus, sein geliebter Paulus. Und in dieser Zeit dann wenden sich auch noch sehr viele Christen von Paulus ab und schämen sich für ihn und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Alles scheint irgendwie den Bach runterzugehen und verloren zu sein. Alles kommt auf einmal. Ja, Timotheus braucht sehr viel Ermutigung. Ermutigung. In so einer schwierigen Situation, mit so einer schwierigen Aufgabe, weiterzumachen. Denn es ist so leicht aufzugeben. Und so schreibt der Apostel Paulus dem Timotheus diesen Brief. Den letzten Brief, den wir haben von Paulus. Und wisst ihr, Paulus ist doch selber in so einer schwierigen Situation, wo er auf seine Hinrichtung wartet. Aber er ermutigt in dieser Situation immer noch andere und schreibt einen Brief an seinen geliebten Timotheus. Sei stark, halte durch. Und schaut, wenn ihr mal mit mir Vers Kapitel 2, Vers 1 schaut, da heißt es, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Da ist genug Gnade in Jesus Christus, Timotheus, dass du durchhalten kannst, dass du stark sein kannst, mein Kind. Gib nicht auf. Paulus benutzt nun in unserem Predigttext drei Vergleiche, die Timotheus aufzeigen sollen, dass er durchhalten soll, dass er vorangehen soll, dass er weiterkämpfen soll. Und der Apostel Paulus vergleicht die Arbeit für den Herrn mit drei Berufen. Drei Berufe, die schwierig sind, aber bei denen man dranbleiben muss. Und ja, diese Worte sind insbesondere eine Ermutigung für solche, die Diener in der Gemeinde sind, wie Timotheus es war. Aber, ihr Lieben, auch Gott hat dich dazu berufen, ihm zu dienen und da auszuharren, wo er dich hingestellt hat, auch wenn es schwer ist. Und darum glaube ich, dass du von diesen Worten auch für dich persönlich lernen kannst, ganz gleich, wo der Herr dich mit welcher Aufgabe hingestellt hat. Und möge der Herr uns nun durch sein Wort ermutigen. Der erste Beruf, den der Apostel Paulus hier nennt, ist ein Soldat. Lest nochmal 2. Timotheus Kapitel 2 ab Vers 3. Da schreibt der Apostel, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihm angeworben hat. Paulus sagt Timotheus, du bist ein Streiter, du bist ein Soldat, ein Kämpfer, du stehst im Kriegsdienst, du stehst im Christi-Dienst, um zu kämpfen. Wundere dich darum nicht, wenn es sich so anfühlt, als seist du auf einem Schlachtfeld im Krieg, denn genau dazu hat der Herr dich berufen, du sollst ein Soldat Christi sein. Das ist es, was es bedeutet, dem Herrn zu dienen, im Kriegsdienst zu stehen. Hast du so schon einmal nachgedacht über deine Nachfolge, über dein Christenleben? Du bist im Krieg. Du bist jemand, der Jesus dient, um in seinem Namen für seine Sache zu kämpfen. Es ist Kriegszustand, das Reich der Finsternis gegen das Reich des Lichts. Es geht um Menschenseelen. Du sollst ein guter Soldat sein, ein Soldat Christi. Paulus sagt das ja nicht nur Timotheus, als er an die ganze Gemeinde in Ephesus schrieb. Da sprach er alle in der Gemeinde an und ihr kennt diese Worte in Epheser Kapitel 6, Ab Vers 10, da heißt es schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widersteht und ihr, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also jeder Christ befindet sich im Kampf. Wir kämpfen nicht mit natürlichen Waffen, es ist ein geistlicher Kampf. Wir brauchen eine geistliche Rüstung und wir sollen alles ausrichten, was unser Hauptmann, der Herr Jesus Christus, uns aufgetragen hat und wir sollen dabei stehen bewahren. Was macht denn jetzt einen guten Soldaten Christi aus? Nun, Paulus nennt uns ja einiges. Zunächst sagt er, ein guter Soldat nimmt teil an den Leiden. Vers 3. Nimmt teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Ein Soldat, der nicht bereit ist zu leiden, etwas einzustecken, Opfer zu bringen, ja sein ganzes Leben einzusetzen, kann kein guter Soldat sein. Gute Soldaten sind die, die bereit sind, viel zu erleiden für den Sieg. Timotheus soll, wie Paulus, bereit sein, alle Widrigkeiten und Bedrängnis und Leiden zu ertragen und daran sogar bereitwillig, bewusst daran teilnehmen. Nimm daran teil, schlecht behandelt zu werden, viel Schmerzen zu ertragen für Christus, all die Widrigkeiten auf dich zu nehmen. Christus nachzufolgen geschieht also nicht auf einem Spielplatz, sondern auf einem Schlachtfeld. Und wo gekämpft wird, wo man leidet, wo man Opfer bringt, oder hast du schon mal von einem Krieg gehört, wo es kein Leiden gab? Manche suchen nach dem möglichst bequemsten, angenehmsten, entspanntesten Leben. Aber weißt du was, dann ist das Christentum nichts für dich. Hier wird erwartet, dass du bereitwillig am Leiden teilnimmst, nicht von ferne bloß zuschaust als Beobachter, sondern dich aufmachst, um Leiden bereitwillig auf dich zu nehmen. Stell dir einen Soldat vor, der sagt, ich will jetzt nicht mitmarschieren, ich könnte irgendwie Rückenschmerzen bekommen oder ich will mich lieber verstecken, denn wir könnten vielleicht auf den Feind stoßen und das kann bitter enden, dann bleib lieber zu Hause. Und wir sind tatsächlich so geprägt, ihr wisst es, stellt euch vor, ihr seid bei der Gartenarbeit dabei und du greifst zu und greifst aus Versehen in so einen Dornstrauch, dann reflexartig, automatisch ziehst du deine Hand zurück, weil wenn wir eins nicht wollen, dann ist es Leiden. Wir wollen Schmerzen aus dem Weg gehen, sofort. Man will nicht leiden. Aber die Gesinnung eines guten Soldaten ist, dass er bereitwillig am Leiden teilnimmt. So oft ich denke, ich will nicht mehr und das ist so hart, so enttäuschend, so schmerzhaft, zu belastend, dann muss ich mir sagen, Flucht ist keine Option. Nimm teil an den Leiden, sei ein guter Streiter Christi, nimm das Kreuz auf dich bereit, sei bereit zu leiden. Wie heißt das in Hebräer Kapitel 13, Vers 13? Deshalb lass doch uns zu ihm, zu Jesus hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Bereitwillig. Ein guter Soldat lässt sich zudem auch nicht ablenken von seinem Auftrag. Das ist das Nächste, was er uns hier sagt, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Stell dir einen Soldat vor, der den ganzen Tag dabei ist, einfach nur Bilder seiner Geliebten sich anzuschauen und die ganze Zeit über seine Familie träumt oder den ganzen Tag Karten spielt und es wird um ihn herum geschossen und Bomben schlagen ein und es liegen Verletzte rum und Feinde nehmen den Stützpunkt ein und er träumt da einfach und ist ganz woanders. Kann das ein guter Soldat sein? Ein Soldat, der irgendwie ein Geschäftsmann ist und nur an seine Geschäfte denkt oder sein Hobby nachgeht und irgendwie die ganze Zeit feiert und plaudert und quatscht mit den anderen Soldaten. Ein abgelenkter Soldat ist schon bald ein toter Soldat. Ein toter Soldat. Versteh mich nicht falsch. Ja, wir können Hobbys haben und beschäftigt sein mit unserer Arbeit und mit unseren Beziehungen und all das, natürlich. Aber nichts davon sollte uns verstricken, sagt der Apostel. Nochmal Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Das heißt, sei nicht verstrickt in etwas, lass dich nicht einnehmen, lass dich nicht von einer Sache so fesseln, dass du deiner eigentlichen Aufgabe als Soldat nicht mehr nachkommst. Du bist so abgelenkt, dass du gar nicht mehr den Kampf des Glaubens kennst. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 7, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Weltnutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Nichts soll einen Soldaten so einnehmen, so fesseln, dass er nicht mehr seiner Aufgabe nachkommt. Paulus schreibt ja dann in 2. Timotheus Kapitel 4 von einem Mann mit dem Namen Demas, der Paulus verlassen hat, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Er hat sich einwickeln lassen. verstricken lassen in die Dinge dieser Welt, umgarnen lassen, verheddern lassen in den zeitlichen, irdischen Dingen. Manche lassen sich einnehmen von ihren Gedanken und Beschäftigungen und Hobbys und Emotionen und vergessen, dass sie einen Auftrag haben. Ja, wenn es dem Satan nicht gelingt, dass du vielleicht bereitwillig deinen Dienst quittierst, dann versucht er dich mindestens so abzulenken, dass du deinem eigentlichen Auftrag gar nicht nachkommst. Wie ist das bei dir? Bist du A, bereitwillig, Leiden auf dich zu nehmen? Schmerzen zu ertragen, Enttäuschungen und Dinge, die wirklich wehtun, die hart sind, um Christi willen, für sein heiliges Reich, zum Bau seiner Gemeinde? Und bist du dafür auch bereit, dich nicht verstricken zu lassen in irgendwelchen Dinge? Ja, lass die Leute stundenlang irgendwelche Netflix-Serien gucken und auf YouTube sich irgendwelche lustigen Videos angucken und so weiter und so fort. Ich sag nicht, dass du solche Dinge per se nicht tun darfst. Ich sage aber, wenn du ein Soldat Jesu Christi bist, dann wirst du dich von diesen Dingen nicht einnehmen lassen. Du wirst fokussiert bleiben. Du wirst verstehen, dass du einen heiligen Auftrag hast in dieser Welt. Denn, und Paulus schreibt hier weiter, ein guter Soldat gibt alles dafür, dem Offizier zu gefallen. Das ist seine große Motivation, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Wozu? Damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ein guter Soldat hat das aufrichtige Verlangen, dem zu gefallen, der ihn in den Dienst gestellt hat, der ihn berufen hat, der ihn angeworben hat. Christus ist unser Kommandant, unser Offizier, unser Hauptmann und wir wollen ihm gefallen. Wir wollen ihm gefallen. So sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 5, deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Was ist unsere Motivation? Wozu leben wir? Wozu dienen wir? Wozu denn das alles? Nur um ihm zu gefallen. Jesus soll zufrieden sein. Von ihm wollen wir diese Worte hören. Gut gemacht, mein treuer Soldat. Du hast Leiden für mich ertragen. Du hast dich nicht ablenken lassen. Du hast dafür gelebt, mir zu gefallen. Für diese Worte, für sein Wohlgefallen allein. Ist das dein Verlangen? Jesus verdient treue Soldaten. Sag mir, machst du schwierige Dinge durch, so manche harte Kämpfe? Ja, sag mir, was hast du denn erwartet? Mach dir doch bewusst, worum es geht. Du stehst im Krieg und hast einen Auftrag. Und es geht darum, dem Hauptmann zu gehorchen und ihm zu gefallen. Ein Soldat sein ist kein Kinderspiel. Man weiß, was einem erwartet. Darum achte darauf, dass du nicht zurückweichst, sondern dass auch wenn es wehtut, in der Gemeinde oder wo sonst der Herr dich hingestellt hat, in dem Bereich, wo du dienst. Wenn es wehtut, heißt es noch lange nicht, dass du gehst. Sondern du bist bereitwillig, Leiden zu ertragen. Harre aus, mit ungeteiltem Herzen. Prüfe dich, ob du dich irgendwie einwickeln lässt. Weil wenn du dich erstmal verwickeln lässt in irgendwelche Beschäftigung des Lebens, die dich ablenken, dann führt das dazu, dass du viel bereitwilliger bist, zu fliehen und aufzugeben. Mach dir bewusst, dass du ein Streiter Jesu Christi bist, dem es nicht in erster Linie um ein angenehmes, müheloses, leidfreies Leben geht. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr gerade die Ältesten eurer Gemeinde ermutigt. Dass ihr euch bewusst seid, dass sie in besonderer Weise an vorderster Front stehen und so manche Sorgen und Kämpfe haben, von denen ihr gar nichts wisst. Darum ermutigt sie, haltet ihnen den Rücken frei und stärkt sie. Was hast du getan in den letzten Monaten, um deine Pastoren zu stärken, sie zu ermutigen? Und ja nicht nur sie, sondern auch die anderen Mitkämpfer, die an deiner Seite stehen. Hast du sie ermutigt, voranzugehen im Glauben und nicht aufzugeben? Paulus ermutigt Timotheus, obwohl er gerade selbst genug Probleme hat. Die Hinrichtung wartet auf ihn. Und er ermutigt trotzdem. Bist du nur beschäftigt mit deinen eigenen Problemen? Ermutige. Sei da für andere, auf dass sie treue Streiter Christi sind. Nun, das ist der erste Vergleich, ein Streiter Jesu Christi zu sein. Und der zweite ist der Vergleich mit dem Athlet. Vers 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe dann gesetzmäßig gekämpft. Timotheus soll sein wie ein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, um den Sieg zu erringen. Die Olympischen Spiele, das heißt diese sportlichen Wettkämpfe in der Antike, waren im ganzen Römischen Reich bekannt. Da gab es Speerwurf und Faustkampf und Ringkampf und Diskuswurf und Stadionlauf und so weiter. Und die Sportler, die daran teilnahmen, mussten gesetzmäßig diesen Sieg erkämpfen und erringen. Was heißt das? Nun, sie mussten gemäß den Vorschriften, gemäß den Regeln an diesen Wettkämpfen teilnehmen. Und diese Regeln waren sehr, sehr streng. Es gab sehr viele Vorschriften. Und um überhaupt teilnehmen zu können, musstest du so einiges erfüllen. Du musstest vor diesem Götzen Zeus schwören, du und dein Vater und deine Brüder und dein Trainer, dass du 10 Monate lang dich allein auf dein Training konzentrierst und alle Übungen sorgfältig vollziehen wirst. Du musstest schwören, dass du dich an alle Vorschriften und alle Regeln der Olympischen Spiele hältst und dass Zeus dich strafen wird, wenn du es nicht tust. Und es folgte dann ein 10 Monate langes, hartes Training, wo du eine bestimmte Diät einhalten musstest und so weiter und so fort. Und auch beim Wettkampf selbst gab es dann strenge Regeln und es gab Ordnungshüter. Und wenn es da Regelverstöße gab, dann wurdest du einfach mit der Rute oder sogar mit einer Peitsche geschlagen. Und das Schlimmste war, dass du disqualifiziert werden könntest. Dann wurdest du in Unehre in deine Heimatstadt zurückgeschickt. Das war die größte nur erdenkliche Schande für so einen Sportler. Athleten achteten darum sehr genau, sich an alle Wettkampfregeln zu halten. Und das war kein Zuckerschlecken. Es fordert einen hohen Maß an Disziplin, Hingabe, Einsatz und Treue. Und Paulus ist nun wie der Trainer, der Timotheus zuruft, reiß dich zusammen, mach weiter, gib alles. Du hast deinem Gott die Treue geschworen. Du hast einen Dienst übertragen bekommen. Er hat dir einen Auftrag übergeben. Halte aus, weiche nicht ab, weder zur linken noch zur rechten. Tue, was du tun sollst, halte dich ganz genau an die Vorgaben Gottes. Und das gilt uns allen, ihr Lieben. Christus nachzufolgen bedeutet, Disziplin zu haben, Durchhaltevermögen, Konzentration, mit ganzer Hingabe dabei zu sein. Wir müssen uns beständig an seine Vorschriften halten, weder zur rechten noch zur linken abweichen. Es heißt in Hebräer Kapitel 10, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Der Apostel Paulus nennt so einige im 2. Timotheusbrief, die abgewichen sind, die disqualifiziert worden sind, die die Laufbahn verlassen haben. Timotheus aber, du sollst treu sein und gemäß den Geboten Gottes laufen. Wofür das alles? Paulus spricht von einem Siegeskranz. Nochmal Vers 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz. Er habe dann gesetzmäßig gekämpft. Also wenn du gewonnen hast, dann hast du einen Kranz aus Zweigen eines Ölbaums, der aus der Nähe des Zeus-Tempels stammte, erhalten. Dieser Kranz hat an sich keinen Wert, aber er symbolisiert, dass nun der Schutz und der Segen Zeus auf dir ruht und dass du jetzt der Sieger bist und prominent wirst, dass du zu einem geehrten Helden wirst, auch besonders in deiner Heimatstadt. Wenn du diesen Preis empfängst, dann bekommst du Steuerbefreiung, Geldprämien, Geschenke, bürgerliche Ehrenrechte und Ehrenplätze bei öffentlichen Veranstaltungen und ein besonderes Ehrenbegräbnis und so weiter. All das erhält ein Christ nicht, wenn er Jesus Christus treu nachfolgt in dieser Welt. Nein, ganz im Gegenteil. Wir bekommen Leiden, Schmach, Verachtung und Schande. Paulus spricht hier gar nicht von einem irdischen Siegeskranz, den Christen empfangen könnten. Nein, er schreibt dann später in 2. Timotheus Kapitel 4, ab Vers 5, da sagt er, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Hast du gehört? Jeder, der ausharrt bis ans Ende, jeder, der Jesus Christus sein Erscheinen lieb gewonnen hat, jeder, der für ihn lebt und für ihn läuft und jeder, der im Glauben kämpft und bis zum Ende Glauben bewahrt, der wird den Siegeskranz der Gerechtigkeit empfangen. Das heißt, in alle Ewigkeit wird er in rechter Beziehung zu Gott stehen, in seiner Herrlichkeit leben dürfen, das ewige Leben ererben, in innigster und vertrautester Gemeinschaft, ohne Mangel, in Ehre und Herrlichkeit und ewiger Freude. Der Segen des stummen Götzen Zeus bedeutet überhaupt nichts. Aber diesen Kranz zu empfangen, bedeutet alles. Alles. Darum sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 9, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das ewige Leben in ewiger Herrlichkeit beim Herrn. Wie Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 1, glückselig der Mann, der die Versuchungen erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Timotheus, weiche nicht ab. Kämpfe gesetzmäßig. Er wird dich aufnehmen in ewiger Herrlichkeit, im ewigen Leben. Er wird dich gebührend lohnen und krönen. Wenn es schwer wird, Timotheus, denke daran. Gib nicht auf. Es wartet etwas auf dich. Der ewige Lohn, der ewige Siegeskranz. Kämpfe, halte durch, habe Disziplin. Beschwere dich nicht, dass der Lauf anstrengend ist. Es ist der schmale Weg, den du läufst. Aber der führt zum ewigen Leben. Und wenige sind es, die diesen Weg finden und ihn gehen. Und darum bleibe dabei. Laufe, harre aus. Es lohnt sich, Timotheus. Nun drittens. Das dritte und letzte Bild, das wir hier betrachten wollen, ist der Ackerbauer, der Landwirt. Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Paulus ermutigt Timotheus weiter. Er soll nicht aufgeben, auch wenn es hart wird, trotz vielem Leid und harten Kämpfen und so manchen Enttäuschungen und bitteren Rückschlägen. Mach weiter, resigniere nicht. Und er sagt ihm, er soll sein wie ein Ackerbauer, der hart arbeitet, um die Frucht seiner Arbeit zu ernten. Schau mal, Paulus sagt nicht bloß, denke an einen Ackerbauern. Er spricht von einem Ackerbauer, der sich müht. Nochmal Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht. Müht, dieses Wort hier ist meines Erachtens nicht stark genug übersetzt. Besser wäre, der sich abmüht. Es ist das gleiche Wort, das Jesus benutzt in Matthäus Kapitel 11, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht. Nein, nicht die sollen bloß zu Jesus kommen, die sich so ein bisschen Mühe geben. Es geht nicht bloß um Bemühung. Es geht um die, die sich abmühen, das heißt bis zur Erschöpfung sich mühen, die darunter leiden. Genau das meint das Wort. Der Ackerbauer, der schuftet, der arbeitet, der sich abplagt. Im Deutschen sagt man ja sogar, wenn jemand hart arbeitet, wenn jemand sich abplagt, dann sagt man, er ackert. Er ackert. Denn ackern, das heißt, den Acker zu bearbeiten, ist harte und sehr anstrengende Arbeit. Ich erinnere mich, als ich einmal eine längere Zeit durch Rumänien reiste, durch so kleine Dörfer, da sah ich Menschen, die sozusagen wie vor 100 Jahren noch den Acker zogen, den Pflug zogen durch den Acker. Ackerbau zu der Zeit ohne diese Maschinen, also selbst mit Maschinen heute ist es schwierig, aber stell dir vor, damals. Ackerbau ist einer der härtesten und mühevollsten Arbeiten, die du dir vorstellen kannst. Also du musst graben, diese groben Steine entfernen, pflügen und säen und jäten und ernten und mähen und dröschen. Acker bebauen ist sehr, sehr mühsam. Paulus vergleicht Timotheus mit einem Ackerbauer, der sich abplagt und im Schweiße seines Angesichts bis zur Erschöpfung sich anstrengt. Ein Bauer arbeitet von frühmorgens bis spätabends, bei Hitze und bei Kälte, bei Regen und bei Dürre. Er wartet nicht darauf, bis er selbst irgendwie in der richtigen Stimmung dafür ist. Nein, die Jahreszeiten warten ja nicht auf ihn. Das heißt, er muss seine Arbeit erledigen. Er kann nicht warten. Unter harten Bedingungen. Die härteste Arbeit. Und so ist es, in dem Dienst des Herrn zu stehen. Der Herr hat uns tatsächlich berufen, um schwer zu schuften für seine Ehre. Hat dir das niemand gesagt, dass der Herr von dir erwartet, dass du hart arbeitest, dass du ackerst, dass du schuftest für den Herrn Jesus Christus? Wir lesen von den Heiligen in der Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Was zeichnet Christen aus? Ihre Mühe. Und wenn sie eingehen in die ewige Ruhe, von der wir gerade gelesen haben in Hebräer Kapitel 4 in unserer Schriftlesung, dann werden wir ruhen von unseren Mühen, von unserer harten Arbeit für den Herrn. Paulus erinnert Timotheus daran, dass Ackerbau allein geschieht um der Frucht willen. Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Also du weißt vielleicht von einem berühmten Soldaten und du weißt sicherlich auch von einem berühmten Athleten. Aber hast du schon mal von einem berühmten Bauern gehört? Kannst du mir einen einzigen nennen? Es geht einem Bauern nicht um seinen Namen oder seine Ehre. Ackerbau ist nicht so ehrenhaft und so glamourös, so spektakulär wie der Dienst eines Soldaten oder eines Wettkämpfers, eines Athleten. Der Bauer erledigt schmutzige Arbeit und das ist oft einfach nur monotone Arbeit. Und da ist keiner, der ihn dafür feiert und keiner, der neben ihm steht und ihn anfeuern würde bei seiner Arbeit. Er ist die meiste Zeit einfach ganz alleine. Und da ist kein Ruhm, keine Ehre, kein Glamour, kein Glanz. Aber warum macht sich ein Bauer denn jetzt solch eine Ehre? Warum schuftet er Tag ein, Tag aus, ja allein um der Frucht willen? Für das Ergebnis. Er will als erstes Anteil haben an diesen Früchten. Dafür müht er sich ab. Also ein Soldat trachtet nach Sieg und Wohlgefallen des Offiziers. Ein Athlet, der will den Wettkampf gewinnen und trachtet nach dem Siegespreis. Ja, ein Bauer will einfach nur Frucht. Das ist, was ein Bauer will. Darum plagt er sich ab, darum schuftet er bis zur Erschöpfung. Hiervon soll Timotheus lernen. Timotheus, ich weiß, du bist erschöpft. Es ist harte Arbeit, der Boden ist trocken und sehr steinig und hart und überall ist Unkraut in Ephesus. Und überall sind diese nervigen Vögel, die vorbeikommen, um deine Saat zu stehlen. Du musst viel erleiden, aber harre aus. Fahre fort, tue deinen Dienst, predige das Wort, streue den Samen aus, mühe dich ab mit ganzer Hingabe und Einsatz. Denn wenn du dich abmühst, Timotheus, du wirst Frucht empfangen von deiner Arbeit. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Dieses Prinzip, was in der Natur gilt, gilt auch im Reich Gottes. Wer sich abmüht in der Sache des Herrn, der wird ernten. Der wird Früchte ernten. Der wird Frucht sehen. Es ist ein geistliches Prinzip. Wer Frucht sehen will von euch, der soll hart arbeiten. Das gleiche Prinzip gilt auch in dem Reich Gottes. Wer ein fruchtbares Leben führen will, muss sich abmühen dafür. Wer sich zurücklehnt, wird keine Frucht sehen. Paulus spricht hier von einem nicht geringen Arbeitsaufwand. Von Schuften bis zum Erschöpfen. Aber man wird Frucht sehen. Paulus hat hart gearbeitet. Wir lesen das in 1. Korinther 15, da sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern was hat die Gnade Gottes bewirkt in seinem Leben? Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Aus der Kraft, der Gnade Gottes. Wir haben ja gehört, wie Paulus als erstes Timotheus sagt, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. In dieser Gnade, in dem Beistand, in dem Geist, in der Hilfe des Herrn findest du Kraft, um hart zu arbeiten. Und so sieht Paulus sein Leben. Es ist interessant, wenn wir in Philipper Kapitel 1 schauen, da sagt er, dass er Lust hat abzuscheiden, dass er Lust hat zum Herrn zu gehen. Und dann sagt er diese interessanten Worte in Philipper Kapitel 1, Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, also wenn ich noch hierbleiben soll, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also wie sieht er seine Zeit auf Erden, wenn er noch hier ist? Er bezeichnet es so, Frucht der Arbeit. Darum weiß er gar nicht, was er vorziehen soll, jetzt in der Herrlichkeit bei seinem Herrn zu sein. Oh, er wünscht es sich. Aber hier zu sein bedeutet noch, er kann arbeiten. Er kann noch Frucht bringen. Siehst du, wie er sein Leben sieht? Frucht zu bringen, ihr Lieben, ist Lohn. Bedeutet Lohn. Paulus sagt das in 1. Korinther 3, der aber pflanzt und der begießt, die sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Wie sieht denn deine eigene Arbeit aus? Und welche Frucht bringt deine Arbeit hervor? Wie wird wohl dein Lohn aussehen? Mühst du dich ab? Wenn du auf dein Leben schaust, sagst du, ja, aber noch zu leben bedeutet für mich Frucht der Arbeit. Denn der Herr weiß, ich möchte für ihn hart arbeiten und mich bemühen. Ich möchte von ihm Lohn empfangen. Sag mir, ist das deine Einstellung? Bist du ein Mitarbeiter in dem Reiche Gottes? Paulus sagt in Galater Kapitel 6, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn wir nicht ermatten, werden wir zur bestimmten Zeit ernten, ihr Lieben. Darum lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Er wird es lohnen. Sag mir, hast du so manchen Kampf zu durchstehen, so manches, was wirklich schwierig ist? Der Herr verdient es, dass du nicht aufgibst, dass du nicht zurückweichst. Denn er war ein Soldat, unser Herr Jesus Christus, der nicht zurückgewichen ist, sondern der am Leiden teilnahm, und zwar für dich. Der das Kreuz nicht scheute, sondern bis in den allerniedrigsten Tod die größte Schmach ging für dich, der den Zorn Gottes ertrug, der den Zornbecher Gottes ausgetrunken hat bis zur Neige. Er hat gelitten. Er hat sich nicht ablenken lassen, obwohl der Satan ihm alles anbot, alles bieten konnte. Er ließ sich nicht fangen. Er gehorchte seinem Vater bis ans Ende, um ihm wohlzugefallen. Ja, und er ist wie ein Athlet, der seine Bahn lief bis ans Ende, der alle Vorschriften Gottes, wie wir es niemals konnten, vollkommen hielt und auf Erden nicht gekrönt wurde mit einem Siegeskranz, sondern mit einem Dornenkranz, auf das er den ewigen Sieg erlangt für uns, um uns zu gewinnen. Um uns zu gewinnen. Ja, er war wie ein Landwirt, der, ja, war er nicht im Garten Gethsemane mit seinem Schweißtropfen, die seinem Angesicht herunterliefen, hat er sich nicht abgemüht, um die Frucht seines Leidens zu empfangen, seine Gemeinde, dich und mich? Ja, er ist es, unser großes Vorbild. Und in dieser Gnade, die er für uns erworben hat, die er uns schenkt, indem er sich selbst uns von hingibt und in uns wohnt und in uns wirkt. Ja, Timotheus, mein Kind, sei stark in dieser Gnade, die in Jesus Christus ist. In dieser Gnade sei stark und halte durch. Sei ein Soldat, der bereit ist zu leiden, sich nicht ablenken zu lassen und alles tut, um den Herrn zu gefallen. Sei wie ein Athlet, der sich an alle Vorschriften hält, peinlich genau an das heilige Wort Gottes und durchhält bis ans Ende, um den Sieg zu erlangen. Sei wie ein Landwirt, der sich abmüht bis zur Erschöpfung, weil Frucht auf dich wartet. Diese Einstellung, die musst du haben. Und wundere dich nicht, wenn es weh tut und wenn es anstrengend ist, sondern lebe in dieser Bestimmung. Lebe in dieser Bestimmung und möge der Herr dir, euch allen, diese Gesinnung schenken, dass ihr allesamt stark seid in der Gnade, die ihr in dem Herrn Jesus Christus seid. Dass ihr so seid, wie es hier beschrieben ist. Auf dass ihr eingeht in die ewige Herrlichkeit und eurem Lohn empfangt von dem, der alles für euch getan hat. Er ist es wert, dass man ihm ehrt. Gepriesen sei sein Name. Amen.